Gott, der da ist. Und wir haben heute das letzte Symbol, das letzte der vier Symbole, der Stern. Heute soll es in der Predigt um den geheimnisvollen Stern gehen. Und es wird eine Reise sein, auf die ich uns mitnehmen will. Eine Reise hin zu dem Gott, der hört, und dem Gott, der da ist. Und ich bin mal gespannt, wo wir am Ende rauskommen. Der geheimnisvolle Stern. Das Auftreten des Sternes damals, das war ein Naturphänomen, für das es heutzutage verschiedene Theorien gibt. Es gibt die sogenannte Theorie der Konjunktion, dass zwei oder drei Planeten für uns auf der Erde sichtbar irgendwie sich voreinander geschoben haben und dann zu einem Stern wurden und es dadurch so aussah, als ob es ein richtig heller Stern war, der da erschienen war. Und es gibt noch ein paar andere Theorien. Wir wissen nicht genau, wie das Phänomen zu erklären ist, aber es war auf jeden Fall ein gigantisches Naturphänomen. Und auf dieses Naturphänomen wurden Wissenschaftler aufmerksam, die Nachforschungen anstellten und sich gefragt haben, was hat es damit auf sich? Und diese Naturwissenschaftler, diese Astrologen, die kennen wir als die Heiligen Drei Könige. Und über die wird im Matthäusevangelium berichtet. Wer waren die Heiligen Drei Könige eigentlich? Im Matthäusevangelium wird über sie berichtet, die Anzahl drei und die Bezeichnung der Könige steht eigentlich so nicht im Matthäusevangelium. Diese Vorstellung der drei und diese Vorstellung, dass es Könige waren, die ist erst in der kirchlichen Tradition später immer mehr dazugekommen und entstanden. Und unter anderem haben dazu auch die drei Geschenke beigetragen, die drei mitgebracht haben: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Aber wer waren sie jetzt? Sie waren Naturwissenschaftler, gelehrte Männer, die in den östlichen Ländern gelebt haben. Vermutlich kamen sie aus Persien, aus Babylon oder irgendwo aus Arabien. Und was sie gemacht haben, sie haben sich die Sterne angeschaut, die Planetenkonstellationen und alles, was man von der Erde aus beobachten konnte, und haben damit auf Ereignisse, die auf der Erde passieren würden in der Zukunft und die gerade passieren, geschlossen. Es war damals die gängige Vorstellung, dass das, was sich im Weltall abspielt, was die Sterne, wie die Sterne sich bewegen, dass das praktisch ein Bild dafür ist oder dass das Auswirkungen hat auf das, was auf der Erde passiert oder das, was in Zukunft passieren wird. Und deswegen haben sie da geforscht und Theorien aufgestellt. Das war ihr Job. Und in ihren Recherchen über diesen Stern haben sie festgestellt, irgendetwas Bahnbrechendes musste da passiert sein. So ein wahnsinnig heller Stern, der da erschienen war, da muss irgendein Ereignis auf dieser Erde passiert sein, was geheimnisvoll und bahnbrechend ist. Und sie haben geforscht und sie haben sicherlich auch in den alten jüdischen Schriften geforscht. Sie waren Gelehrte, kannten sich aus und möglicherweise haben sie in den Schriften des Alten Testaments gelesen und haben beispielsweise 4. Mose 24, 17 gelesen. Da wird vorausgesagt, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Oder Jesaja 60, Vers 3, und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Es gibt Das begeistert mich. Es gibt Jahrhunderte, bevor dieses Ereignis passiert ist, gibt es Prophetien, gibt es Voraussagen schon in den alten jüdischen Schriften oder jetzt in unserem Alten Testament, die auf dieses Ereignis, auf die Geburt Jesu hindeuten. Sie kamen zum Ergebnis, dass etwas Göttliches geschehen war. Und da haben sie was gemacht, und zwar haben sie sich auf die Reise gemacht. Auf eine ganz besondere Reise. Ich habe uns die mögliche Reiseroute hier mal mitgebracht. Möglicherweise sind sie im heutigen Iran, vielleicht in der Stadt Hamadan, gestartet. Da gibt es auch unterschiedliche Berichte drüber, wo die jetzt tatsächlich herkamen, ist auch nicht ganz sicher. Wenn sie von Hamadan aus gestartet sind, dann war ihre Reise 1700 Kilometer lang. Wenn sie den Weg gewählt haben, der ihnen Google Maps gezeigt hat. Vielleicht hatten sie auch durch den Stern noch mal ein besseres Navi, ich weiß es nicht, und die Reise war kürzer, aber ungefähr um diese Strecke hat sich ihre Reise gedreht. Die Vorbereitungen haben mehrere Monate gedauert. Sie haben sich auf diese Reise vorbereitet, sie mussten Proviant mitnehmen, sie mussten das abklären. Unklar ist, ob sie im Auftrag ihrer Herrscher gegangen sind oder ob sie auf eigene Faust losgegangen sind. Aber auf jeden Fall haben sie keine Kosten und Mühen gescheut, sich auf den Weg zu machen. Sie sind losgelaufen und der Stern, dieses Phänomen, hat sie bis nach Judäa geführt. Und in Judäa angekommen, haben sie dann gedacht, okay, es geht irgendwie um einen König oder um einen Prinz, geht um was ganz Besonderes, das muss irgendwas mit der Hauptstadt Jerusalem zu tun haben. Sind sie nach Jerusalem und haben sich dort erkundigt. Und in diese Szenerie möchte ich mit uns reingehen, in Matthäus 2, Verse 3 bis 8. Sie haben sich erkundigt und das, dass die Weisen da waren, das hat auch der amtierende König Herodes mitbekommen. Und dann steht in Vers 3, als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief die obersten Priester und die Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und fragte sie, wo soll dieser versprochene Retter denn geboren werden? Sie antworteten, in Bethlehem in Judäa. So heißt es schon im Buch der Propheten. Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Juda, denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen wird. Und daraufhin ließ Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich kommen und fragte sie aus, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem. Und er sagt ihnen, erkundigt euch genau nach dem Kind, sagt er, und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm die Ehre erweisen. Die Weisen machten sich auf den Weg und fanden schließlich das Kind in Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er im Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Und er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das war die Reise der heiligen drei Könige oder besser gesagt der Weisen aus dem Morgenland. Sie beschenkten dieses Kind mit wertvollen Geschenken, mit Gold, mit Weihrauch und mit Myrrhe. Das sind Geschenke für einen König. Gold ist ein Geschenk für einen König, für einen würdigen König. Weihrauch bringt die Göttlichkeit des Beschenkten zum Ausdruck. Weihrauch ist ein Wohlgeruch, ein göttlicher Geruch. Und Myrrhe. Myrrhe deutet auf das Leben und auch das spätere Sterben Christi hin. Es waren also auch prophetische Geschenke. Sie wussten es nicht, dass es prophetische Geschenke waren, aber es waren prophetische Geschenke. Was mich begeistert ist, dass sie vor ihm niederfielen und das Kind wie einen König ehrten. In anderen Übersetzungen steht das Wort huldigen. Sie huldigten ihm. Und huldigen bedeutet, jemandem seine Ergebenheit zeigen, seine Verehrung und sich jemandem zu unterwerfen. Starkes Wort. Und es zeigt, sie hatten vor diesem Kind, das da in der Krippe lag, irgendwie eine unglaubliche Ehrfurcht. Und sie haben in ihm auch das Göttliche erkannt. Und das ist bizarr, weil eigentlich handelt es sich ja erstmal nur um ein Kind in einem 0815-Haus in Bethlehem, das in der Krippe lag. Aber irgendwie muss sich Gott ihnen offenbart haben. Und ihnen war klar, das, wonach sie gesucht hatten und wo sie sich mehrere Monate darauf vorbereitet hatten, wo sie sich auf eine lange Reise gemacht hatten, das hatten sie gefunden. Sie waren am Ziel angekommen und es hat sich gelohnt. Und im Traum befahl ihnen Gott im Anschluss nicht mehr zu Herodes zurückzugehen. Denn er wollte das Kind finden, nicht um es zu ehren, sondern um es töten zu lassen. Der Herodes, der hat sich in seiner Macht, hat er sich angegriffen gefühlt. Der hat gedacht, wenn das ein König ist, dann wird er mich vom Thron stürzen. Und er wollte es töten lassen. Und die Weisen haben auf den Traum gehört und sie haben für ihre Heimreise einen anderen Weg gewählt. Und diese Reise der Weisen, die ist mir schon ganz lang bekannt, die sieht man in jedem Krippenspiel, gibt es diese heiligen drei Könige und doch steckt da so viel drin in dieser Geschichte, in dieser Reise. Die Weisen, sie waren staunend und suchend. Es waren Menschen, die suchend waren. Sie haben nach Erklärungen und Antworten für das Leben auf der Erde gesucht. Das haben sie in den Sternenkonstellationen gesucht. Aber selbst dadurch oder selbst in diesen Sternenkonstellationen ist diesen weisen Gott begegnet. Und ich finde bemerkenswert, dass diese Weisen anderen Völkern zugehörig waren. Der König, der da geboren werden sollte, wo sie nachforschten und das dann rausfanden, das war nicht ihr König. Das hatte mal unmittelbar mit ihnen und ihrem Leben gar nichts zu tun. Es ging um ein anderes Volk, es ging um einen Retter für ein Volk, das 1700 Kilometer weiter weg gelebt hat. Und sie haben sich vorbereitet auf diese Reise, sie haben wertvolle Geschenke mitgenommen. Es hat sie einiges gekostet. Sie wussten nicht, was sie erwartete. Und dennoch begannen sie zu suchen. Und im Endeffekt, jetzt im Rückblick, im Nachhinein, wir können sehen, waren diese Weisen die ersten Menschen der fremden Nationen und Völker der Welt, die Jesus geehrt haben als König. Und es ist ein prophetisches Bild, wo Gott sagt, ich rufe alle Menschen zu mir. Alle Nationen, alle Völker. Und es waren die ersten Menschen der Nationen und Völker, die das Kind ehrten. Und was ich bewundernswert finde, ist ihre Entschiedenheit und ihr Bereitsein, sich auf den Weg zu machen und zu suchen. Ich kenne es aus meinem Leben, dass Gott nicht immer offensichtlich ist. Ich weiß irgendwie, er ist da, aber er ist nicht immer offensichtlich. Und ich kenne die Frage sehr gut, Gott, wo bist du gerade? Wenn ich an Erlebnisse in meiner Vergangenheit denke, dann kenne ich auch die Frage, Gott, wo warst du da? Wo warst du? Warst du überhaupt da? Wärst du da gewesen, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Und ich kenne es, dass mein Blick eingeschränkt ist manchmal durch meine eigenen Erwartungen, die ich an mich habe, an Gott habe. Eingeschränkt ist durch Enttäuschungen, die ich erlebt habe, wo ich mir was von Gott vielleicht erhofft hatte oder darauf vertraut hatte und irgendwie das Gefühl hatte, Gott hat mich enttäuscht. Ich habe manchmal so viel zu tun, so viel im Kopf, so viel, um das sich meine Gedanken drehen, dass es meinen Blick irgendwie einschränkt. Und dass ich Gott manchmal auch nicht vergesse, aber zur Seite schiebe. Und manchmal sind es auch Sorgen, die mich einschränken, die meinen Blick einschränken. Und ich merke, dass mir manchmal die Entschiedenheit des Dennoch und dennoch weiter nach ihm zu suchen, dass mir das fehlt. Aber das wünsche ich mir. Und das sehe ich an den Weisen und das lerne ich von den Weisen, dass sie dennoch, sie wussten nicht, was sie erwartete. Es ging nicht um ihren König. Es war nicht ihr Volk. Und dennoch wussten sie, das ist was Göttliches, das ist was Besonderes. Ich gehe dem nach und ich suche es. Und ich möchte es uns zusprechen, diese Verheißung von Gott, in Jeremia 29, Vers 13, wenn ihr mich sucht, dann werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt. Gott lässt sich von uns finden, er will sich von uns finden lassen. Wir haben gerade zusammen gebetet. Gott ist ein Gott, der erhört Gebet, der ist da. Aber ich für meinen Teil brauche vielleicht auch manchmal einfach Zeit. Zeit der Stille, Zeit der Besinnung. Meine Gedanken einfach mal beiseite zu legen und mich als Ganzes auf die Suche zu machen, auf die Suche nach ihm. Neugierig zu sein, staunend zu sein, hartnäckig zu bleiben, einfach mal dran zu bleiben, Gott zu suchen, mich nicht von irgendwelchen Enttäuschungen abhalten zu lassen, das nicht beiseite zu legen, sondern sagen, Gott, ich suche dich, will dich von ganzem Herzen suchen und darauf zu vertrauen, dass er sich von mir finden lässt. Um seiner selbst willen. Was ich noch total inspirierend finde an den Weisen, was taten sie eigentlich? Sie beschenkten ein Kind und haben es wie einen König geehrt. Aber was haben sie sich dadurch erhofft? Was war ihr Gewinn? Haben sie gehofft, in seiner Gunst zu stehen, später, wenn es dann mal König wird, dass sich das Kind an sie erinnert? Wahrscheinlich eher nicht, weil dafür war es noch ein bisschen zu jung. Und vor allem, es war nicht ihr kommender König, es war ein fremder König. Und darüber hinaus haben sie das Göttliche in diesem Kind erkannt, aber sie hatten ja ihre eigenen Götter und ihre eigenen Götzen, die sie und ihr Volk angebetet haben und wo sie und ihr Volk auch ihr Vertrauen drauf gesetzt hatten. Warum also? Sie beteten das Kind an, ohne sich davon etwas zu erhoffen. Sie ehrten das Kind, ohne sich das davon zu erhoffen. Einfach, weil Gott Gott ist. Und einfach, weil Gott Anbetung gebührt. Und ich finde, die Weisen, die haben da echt was verstanden. Gott gebührt Anbetung, weil Gott Gott ist. Und im Endeffekt, wenn wir Gott anbeten, ohne einen eigenen Gewinn mitzutragen in unserem Herzen, dann bewegen wir uns damit auch in unserer Bestimmung als seine Kinder. Wir sind dafür gemacht, ihn anzubeten, ihn zu bestaunen, ihn zu entdecken. Es entspricht unserem Sein. Es ist ganz natürlich, dass wir Gott anschauen und begeistert vor ihm sind. Und die Weisen, als sie vor dem Haus in Bethlehem ankamen, steht, sie empfanden eine tiefe Freude, als sie am Ziel waren. Und ich glaube, diese Freude, die steckt in dieser Anbetung. Wenn wir Gott betrachten, weil Gott Gott ist, wenn wir ihn ehren, weil er es verdient, weil er Gott ist, dann liegt darin eine tiefe Freude verborgen, die wir erleben können. Und das Dritte, was ich von den Weisen mitnehme, ist, dass Anbetung verändert. Als sie es sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Das Betrachten von Gott lässt mich in Situationen in meinem Leben in einer anderen oder aus einer anderen Perspektive sehen. Ihr seht das Bild von Corrie ten Boom, von einer Christin aus den Niederlanden. Einigen wird sie vielleicht ein Begriff sein. Sie hat Juden geholfen, vor den Nazis zu fliehen. Sie hat sie bei sich im Haus untergebracht. Es gibt jetzt noch ein Haus in Harlem, das wieder restauriert ist auf den Stand von 1940, 45, wo man auch die Verstecke sehen kann, wo sie die Juden drin versteckt hat. Und sie hat über 800 jüdischen Menschen geholfen, außer Landes zu kommen und vor den Nazis zu fliehen. Und sie hat es getan aus einer tiefen Überzeugung als Christin, als Nachfolgerin Jesu. Und von ihr stammt auch das berühmte Zitat, Mut ist Angst, die gebetet hat. Und diese Frau, die hatte Angst. Letztendlich, am Ende ihres Tuns, da waren die Nazis noch an der Macht, da wurde sie und auch ihre Familie in ein KZ deportiert. Sie wurden verraten und haben konnten ihren Dienst sozusagen nicht zu Ende bringen, wurden von der Gestapo dann in ein KZ gebracht. Und diese Frau hatte Angst und diese Frau, die hatte einen Gott, der größer war als ihre Angst, der ihr Mut gegeben hat, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Es ist krass. Einen Mut gegeben, dass sie gesagt hat, und dennoch, das ist mir egal, was mit mir passieren kann oder wird oder wie auch immer. Ich helfe, weil Gott Gott ist und weil ich sein Kind bin. Und ich nehme das mit für mein Leben und wünsche mir das auch für uns. Wir hatten es vorhin von Corona, von der gesamten Situation. Wir brauchen das vielleicht, ich merke das, ich brauche das, immer wieder meinen Blick auch auf Gott zu richten und Perspektive zu bekommen, Mut zu bekommen, Kraft zu bekommen, Hoffnung, Trost. Wenn ich Gott betrachte, Gott anschaue, wie er ist, dann liegen diese Schätze darin verborgen. Und vielleicht dienen auch die nächsten Wochen im Shutdown und jetzt die kommenden Wochen, wo man wirklich nicht wirklich viel machen kann. Vielleicht dienen die dazu, dass wir Zeit haben, Gott in der Stille zu suchen, Gott im Alleinsein zu suchen. Dass wir nicht verzweifeln ob der Situation, sondern dass wir das als eine Chance nutzen, Gott zu begegnen, Gott zu suchen, nicht aufzugeben. Er will sich von uns finden lassen. Und wir möchten auch jetzt noch in einer Liedmeditation auch noch die Zeit und den Raum bieten, auch Gott den Raum bieten, uns zu begegnen und uns die Möglichkeit geben, sich auf ihn zu besinnen. Indem wir den Text mitverfolgen, der angebeamert wird, zur Ruhe kommen, vielleicht auch die Augen schließen oder mitlesen und wirklich diese Zusage und dieses Versprechen, das Gott uns gibt, ich will mich von euch finden lassen, das wirklich als Wahrheit anzunehmen und ernst zu nehmen.